Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
An jedem ersten Donnerstag im Mai ist Weltpassworttag. Auch heute, und das Schöne, euer Update braucht keine Buchstaben, Zeichen, Zahlen, Kombination. Es braucht nur euer Ohr. Heute sprechen wir über folgende Themen. Paris verbietet Lachgas.
In der EU hat der Lachgaskonsum stark zugenommen, sagt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen.
Gerhard Schröder bekommt kein eigenes Büro mit Angestellten.
Das war das Verwaltungsgericht Berlin, das da entscheiden musste. Und das sagt, nur weil jemand Kanzlerin oder Kanzler war, hat die Person nicht automatisch das Recht auf sowas wie ein Büro.
Und Oralsex kann zu Mund-Rachen-Krebs führen.
Denn beim Oralsex, da können sogenannte humane Papillomaviren übertragen werden.
Wir liefern euch die Hintergründe zu diesen Themen am 4. Mai. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr Bundespräsident werdet oder Bundeskanzlerin, dann gibt's nach dem Dienst bestimmte Privilegien. Als Ex-Bundespräsident läuft euer Gehalt bis zum Lebensende weiter. Das wären dann 230.000 Euro pro Jahr. Als Ex-Kanzlerin gibt's ein bisschen weniger. Aber in beiden Ämtern bekommt ihr auf Lebenszeit ein eigenes Büro und eigene Mitarbeitende bezahlt. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hatte sein Büro allerdings gestrichen bekommen und ein Gericht hat ihm heute Nachmittag nicht recht gegeben, sondern gesagt, das ist richtig, dass dein Büro einfach gestrichen wurde. Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten mit den Infos dazu, erklär uns bitte nochmal diese Schröder-Büronummer.
Ja, also vor fast genau einem Jahr hat der Haushaltsausschuss im Bundestag beschlossen, dass Schröder vom Staat kein Geld mehr bekommt, um ein Büro und Büromitarbeitende, was eben Ex-Kanzlern eigentlich zusteht, zu bezahlen. Also Bodyguard und Rentenbezüge durfte er behalten, aber Büro nicht. Kurz vorher hatte Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Schröder ist ja eng mit Präsident Wladimir Putin, hat und hat immer noch Posten im russischen Staatsunternehmen. Und das hat damals für ziemlich viel Kritik gesorgt, dass er sich da nicht distanziert hat. Und der Haushaltsausschuss hat zwar nicht gesagt, dass Schröders Russlandnähe der Grund ist, warum er das Büro nicht mehr genehmigt bekommt, aber eine zuständige Richterin sagt, dass es schon den Eindruck macht, dass das der Grund war. Die offizielle Begründung vom Haushaltsausschuss damals war, dass Schröder nichts mehr macht, was mit seinem Kanzlerjob zu tun hat und eben deswegen das Geld gestrichen wird.
Das wollte aber Gerhard Schröder so nicht akzeptieren, ne?
Genau, er ist vor Gericht gezogen und hatte argumentiert, dass ja alle Ex-Bundeskanzler das Büro bekommen und dass es dann gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wenn nur er das nicht mehr bezahlt bekommt. Und er sagt, außerdem macht er sehr wohl noch Aufgaben, die was mit seiner früheren Kanzlertätigkeit zu tun haben. Sowas machen wie Bürgeranfragen beantworten zum Beispiel.
Okay, aber das Gericht hat ihm ja jetzt nicht recht gegeben. Was sagt das Gericht?
Das war das Verwaltungsgericht Berlin, das da entscheiden musste. Und das sagt, nur weil jemand Kanzlerin oder Kanzler war, hat die Person nicht automatisch das Recht auf sowas wie ein Büro.
Lass mal grundsätzlich werden. Warum kriegen denn Ex-Kanzler, Ex-Präsidentinnen, Präsidenten überhaupt ein Büro und so viel Geld bis ans Lebensende?
Ja, das Argument ist, dass sie auch nach ihrer Amtszeit weiterhin Staatsaufgaben ausführen manchmal, also zu Veranstaltungen gehen, den Staat repräsentieren, sowas. Mhm. Allerdings, das macht es dann alles ein bisschen kompliziert, sind diese Geldzahlungen nicht in einem Gesetz geregelt. Das läuft nach dem Motto, ja, das ist jetzt schon seit Jahrzehnten so und das läuft jetzt halt so weiter. Mhm. Das ist quasi Tradition oder Gewohnheitsrecht und der Haushaltsausschuss hat diese Gelder bisher immer genehmigt, außer eben dieses eine Mal jetzt bei Schröder.
Und das kritisiert gar niemand?
Dass das gezahlt wird, meinst du? Ja, also der Bundesrechnungshof, der kontrolliert ja die Finanzen des Bundes, der sagt, also so einfach so Geldzahlungen, eigentlich müsste man das schon mal zwischendurch kontrollieren, was damit gemacht wird. Und die Einstellung zu diesen Leistungen hat sich auch schon ein bisschen verändert. Also der Haushaltsausschuss hat zum Beispiel 2019 beschlossen, dass Ex-Kanzler und Kanzlerinnen in Zukunft nicht mehr so viele Mitarbeitende im Büro haben dürfen. Angela Merkel hat noch 9 Mitarbeitende, in Zukunft sollen es aber nur noch 5 sein. Also wenn jetzt der aktuelle Kanzler Olaf Scholz in Rente geht, dann kriegt er nur noch 5, dann wird es nicht so teuer. Und das heutige Gerichtsurteil bedeutet möglicherweise auch, dass solche Leistungen schneller gestrichen werden könnten in Zukunft.
Ich meine, man kann sich ja wirklich fragen, was diese 5 Mitarbeitenden dann noch machen in dieser Zeit. Aber lass mal klären, wie teuer ist so ein Büro?
Ja, also die machen sowas wie Termine organisieren, was weiß ich, wenn du irgendwo eine Rede hältst oder so. Ne? Dafür sind die zuständig. Okay. Und das Büro von Gerd Schröder hat zuletzt pro Jahr über 400.000 Euro gekostet, also für Raum, Miete und Arbeitskosten. Mhm. Und was auch noch wichtig ist, also Schröder kann noch in Berufung gehen gegen das Urteil, also vielleicht geht es auch noch eine Instanz höher. Und falls er in Zukunft doch Aufgaben machen würde, bei denen der Bundestag sagt, ja, das repräsentiert den deutschen Staat, dann kann er sein Büro theoretisch auch wieder zurückbekommen. Aber das Gerichtsurteil sagt eben, er kann es zumindest nicht einklagen.
Also wir halten fest, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hatte sein Büro gestrichen bekommen, ist eigentlich allen Ex-Kanzlern, Ex-Kanzlerinnen zusteht, war dagegen vor Gericht gezogen. Das Gericht hat heute dann gegen ihn entschieden. Ann-Kathrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Infos dazu. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den USA und in Großbritannien, da erkranken in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder Menschen an einer bestimmten Art von Kehlkopfkrebs, nämlich dem Mund-Rachen-Krebs. Das zeigen Statistiken der American Cancer Society und auch der Oral Health Foundation. Jetzt gibt's einen britischen Forscher, der sagt, das hat vor allem mit Oralverkehr zu tun. Da wollen wir mehr wissen und sprechen mit der Wissenschaftsjournalistin Lilly Zerbst. Sie hat dazu recherchiert. Lilly, ist das wirklich so dramatisch, wie es klingt? Die Headlines gehen ja in die Richtung Oral. Oralsex erhöht das Risiko, Krebs zu bekommen.
Ja, also was ich sagen kann, das ist zuerst mal richtig. Also richtig ist, wer Oralsex hat, der kann dadurch Krebs bekommen. Denn beim Oralsex, da können sogenannte humane Papillomaviren übertragen werden. Die sind auch besser bekannt als HPV. Mhm. Im schlimmsten Fall führt es leider zu Krebs. Das gilt eben auch bei Anal- oder Vaginalsex. Da kennt man das vielleicht ein bisschen besser. Da können die HPV-Viren zum Beispiel zu Gebärmutterhalskrebs führen. Das ist jetzt aber sehr, sehr selten, auch beim Rachenkrebs, das muss man immer dazu sagen. Meistens bleibt so eine Infektion nämlich unbemerkt und ohne Behandlung und geht dann einfach wieder weg. Tatsächlich machen wir das fast alle mal durch, weil eigentlich jeder, der sexuell aktiv ist, in seinem Leben sich mal mit HPV ansteckt. Und das meistens schon bald nach Aufnahme der sexuellen Aktivität. Mhm. Und meistens passiert da eben gar nichts.
Okay, aber warum macht es dann jetzt gerade Schlagzeilen? Auch weil diese Erkenntnis ja jetzt nicht so wahnsinnig neu ist.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Grund dafür ist tatsächlich ein Interview aus England mit dem Krebsexperten Professor Hesham Mehanna. Der weist auf steigende Fallzahlen hin von Oropharynxkarzinomen. Das sind eben diese Arten von Rachenkrebs. Und in den Medien wird es quasi so aufgenommen, dass teilweise sogar von einer Epidemie die Rede ist. Und das kam mir zugegebenermaßen auch recht dramatisch vor. Deswegen habe ich mit dem Epidemiologen und Virologen Dr. Tim Waterberg gesprochen. Der gehört zum Deutschen Krebsforschungszentrum und der hat das so eingeordnet.
Grundsätzlich sind Oropharynxkarzinome erstmal eine seltene Erkrankung. Selbst wenn man da jetzt relativ starke Anstiege sieht, wie in England, dann ist das eben auf sehr niedrigem Niveau und deshalb finde ich den Begriff Epidemie also grundsätzlich etwas übertrieben.
Trotzdem ist aber das Krebsrisiko ernst zu nehmen. Auch in Deutschland zeigen die Trends, dass die HPV-bedingten Rachenkrebsfälle steigen. Und da ist jetzt eben die Annahme unter Expertinnen und Experten, dass jeder zweite Fall von Rachenkrebs tatsächlich durch eine HPV-Infektion ausgelöst wurde.
Kann man denn sagen, wer da besonders betroffen ist von?
Ja, also zur Risikogruppe gehören besonders die, die öfters wechselnde Sexualpartner haben. Da zeigen die Fallzahlen aber auch, dass häufiger tatsächlich Männer betroffen sind. Wir reden da von Zahlen bis zu 750 HPV-bedingten Neuerkrankungen pro Jahr. Mhm. Und tatsächlich betrifft es eher ältere Männer. Aber man nimmt eben an, dass die Ansteckung auch da schon in jungen Jahren passiert ist. Also der Krebs braucht dann aktuellen Erkenntnissen zufolge recht lange, bis er ausbricht oder bis er sich eben bemerkbar macht. Da muss ich aber dazu sagen, ist die Datenlage leider noch ein bisschen dünn.
Wie stellt man diesen Rachenkrebs denn generell fest? Also welche Anzeichen gibt es dafür? Und wie kann man sich schützen, außer natürlich auf Oralsex zu verzichten?
Also tatsächlich merkt man das leider erst recht spät. Es gibt aktuell noch keine identifizierten spezifischen Anzeichen, bevor der Krebs dann tatsächlich da ist. Also es gibt keine Früherkennung, kein Screening-Verfahren. Und die meisten Patienten kommen dann eben erst ins Krankenhaus, wenn sie tatsächlich geschwollene Lymphknoten am Hals haben, die dann auf diesen Krebs hindeuten. Vorbeugen kann man das Ganze aber durch eine Impfung, durch eine HPV-Impfung. Das kennen viele Menschen mit Gebärmutter schon. Die ist bei uns mittlerweile Standard. Mhm. Aber wir haben ja gerade davon gesprochen, es können eben auch andere Krebssorten auftreten. Und deswegen wird mittlerweile die Impfung eben für alle Menschen empfohlen, zwischen 9 und 14 Jahren, ganz unabhängig vom Geschlecht und auch nach dem ersten Sex. Apropos Sex, das ist auch noch wichtig zu wissen, Kondome können nicht vollständig vor einer Infektion schützen.
Also, wir halten fest, es wird gerade viel über Mund-Rachen-Krebs gesprochen und eine mögliche Ursache dafür kann Oralverkehr sein. Die Infos dazu kamen von Lilly Zerbst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Kreml beschuldigt die Ukraine. Die Ukraine sagt, na Mensch, was hätten wir denn davon? Es geht um den mutmaßlichen Drohnenangriff gestern auf die russische Schaltzentrale in Moskau. Zwei Drohnen mit Sprengkörpern wurden da wohl abgewehrt. Neben dieser Beschuldigung gibt es Berichte, wonach die Ukraine jetzt eine Großoffensive gegen russische Truppen plant im Mai. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Florian Kellermann beobachtet die Situation in Russland und in der Ukraine für uns. Florian, würdest du sagen, diese Schuldzuweisung rund um den mutmaßlichen Drohnenangriff in Moskau, ist das eine neue Eskalation?
Ja, das ist echt ganz schwer zu sagen, weil wir es eben nicht wissen, wie das Ganze einzuordnen ist. Wie du sagst, Russland beschuldigt die Ukraine sagt, wir waren es nicht. Inwiefern das dann mit dieser Offensive zusammenhängt? Ja, also wenn man jetzt sagt, Russland hat das irgendwie selber inszeniert, um Stimmung zu machen gegen die Ukraine, um die Leute zu mobilisieren, um dann auch mehr Soldaten rekrutieren zu können. Sie versuchen ja zurzeit, viele Soldaten mit Verträgen auszustatten. Also es wird jetzt nicht zwangsweise rekrutiert, sondern es wird versucht, eben Freiwillige zu finden. Dann hat das was mit der Offensive zu tun, weil man dann eben aus russischer Sicht versucht, irgendwie die Lücken zu stopfen in der eigenen Armee. Und da könnte das dann eben dienen. Wenn es die Ukraine war, dann ja, hat es auch entfernt etwas mit dem Kriegsgeschehen zu tun, insofern als man ja einen psychologischen Schlag dann der Russland versetzt hat. Denn man hatte dann gezeigt, dass der Kreml verwundbar ist und zwar quasi im Kern, also in der Schaltzentrale.
Kannst du uns ein paar Details geben zu dieser wohl geplanten Offensive von Seiten der Ukraine? Es ist immer wieder zu lesen, über 80.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten werden mit dabei sein, Panzer auch. Was haben die da angeblich vor?
Ja, also Informationen gibt es keine, natürlicherweise. Die Ukraine versucht das so geheim wie möglich zu halten und ja, selbst mit den westlichen militärischen Partnern ist sie da vorsichtig, wie es heißt. Was man sich denken kann, ist, dass sie auf jeden Fall versuchen wird, Richtung Süden vorzustoßen und das Gebiet zu befreien, das sich jetzt zwischen dem Gebiet befindet, das die Ukraine weiter kontrolliert, bei Saporizhia, dieser Stadt, wo es auch dieses Atomkraftwerk gibt. Das heißt, das Atomkraftwerk ist dann schon unter russischer Kontrolle. Von dort aus Richtung Süden zum Asowschen Meer hin, um dann dort die russischen Truppen zu spalten in die westlich davon gelegenen, die näher also beim russischen Festland sind und die östlich davon gelegenen, die von der Krim ausgekommen sind oder die dann mit der Krim verbunden sind. Und so könnte man also da die Nachschubwege der russischen Armee empfindlich stören und auch die russischen Positionen auf der Krim destabilisieren, möglicherweise dann auch in diese Richtung vorstoßen.
Okay, aber man nimmt das in Russland ja schon ernst, wenn man zum Beispiel den Chef dieser Wagner-Truppe, die ja für den Kreml dann auch agiert, gestern gehört hat, der nochmal ausdrücklich von dieser ukrainischen Offensive gewarnt hat.
Ja, genau. Das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich ernst ist. Ich meine, die Ukrainer halten sich bedeckt, aber wenn dieser Jewgeni Prigozhin so auftritt, dann zeigt es schon, dass es da die Befürchtung gibt, dass die Ukraine Erfolg haben könnte mit so einer Offensive, die, wenn sie stattfindet, vermutlich ja irgendwie in die Tiefe gehen soll. Also jetzt, dass die Ukraine wird wahrscheinlich nicht versuchen, jetzt bestimmte Städte dann zu erobern, sondern an diesen Städten vorbeizukommen mit den neuen Panzern und Schützenpanzern, die sie bekommen hat, um dann die russische Armee einzukesseln.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in den Niederlanden heute. Es ist wohl auch ein Besuch geplant gewesen in Berlin nächste Woche. Man weiß nicht so richtig, ob der jetzt stattfindet, weil das natürlich ein Sicherheitsrisiko ist, dass Medien darüber schon berichten. Diese, ich nenne es mal Europareise von Zelensky, hat die auch mit der Großoffensive zu tun?
Ja, ich denke schon, dass er da nochmal sich der Unterstützung versichern will, auch nochmal klar machen will, worum es der Ukraine geht. Zum Beispiel auch so ein Angriff jetzt auf den Kreml, wenn es zum Beispiel eine False-Flag-Attacke von russischer Seite war, wenn die Russen das selber gemacht haben, dann könnte das ja auch ein Ziel gewesen sein, dem Westen zu signalisieren, die Ukrainer greifen hier so weit an, die sind gefährlich, denen dürft ihr nicht noch bessere Waffen geben. Und die Reise von Zelensky ist auch dazu da, nochmal zu erklären, wie die Ukraine agiert, rational, zielstrebig und nach den Maßgaben, das heißt so Waffen, die sie bekommt, dann auch so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden dürfen. Das heißt eben, dass sie mit westlichen Waffen nicht auf russisches Staatsgebiet schießt.
Und der ukrainische Präsident Zelensky war heute auch beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag deswegen. Also wir halten fest, Russland versucht Soldaten zu gewinnen und die Ukraine, sie plant mit ihren Soldaten eine Großoffensive. So ist der aktuelle Stand. Die Infos, die kamen von Florian Kellermann, der die Situation in der Ukraine und in Russland für uns beobachtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wie war es beim Zahnarzt? Schön. Gar nicht gemerkt, dass gebohrt wurde. In Skandinavien, da wird Lachgas in der Medizin immer wieder eingesetzt und da hätte das so eine Diskussion sein können. Bei uns ist das eher weniger oft der Fall. Lachgas hat aber, und das ist auch Fakt, eine entspannte und eine schmerzstillende Wirkung. In den Niederlanden und in Frankreich, da läuft das ein bisschen anders. Dort wird Lachgas als Partydroge geschnüffelt. In Paris geht das sogar so weit, dass man jetzt Lachgas verbietet. In Deutschland, da ist es noch vollkommen legal und es ist auch ziemlich gefährlich. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat sich das mal genauer angeschaut für uns und startet mit einem ziemlich prominenten Lachgaskonsumenten.
Ein Konzert von Rapper Haftbefehl, vergangenes Jahr in Mannheim. Haftbefehl kommt auf die Bühne und wirkt völlig benommen. Er torkelt hin und her und fällt fast um. Im Interview mit RTL erzählt er es später so.
Ich bin an der Box vorbeigelaufen und bam, das hat mir meine Ohren gedröhnt. Dann hab ich mein Gleichgewicht verloren.
Zwei Leute aus seiner Crew kommen, um ihn abzustützen. Beim ersten Song versucht er noch ein paar Zeilen zu rappen, aber er kriegt nichts raus. Nach ein paar Sekunden geht er wieder von der Bühne. Das Konzert wird abgebrochen.
Ich hab echt alles gegeben.
Haftbefehl war damals im Lachgasrausch, sagte er im RTL-Interview. Er hat die Droge in dieser Zeit ständig und in großen Mengen genommen.
Hab dann am Tag, ich glaube, 50 Flaschen konsumiert, so große Flaschen. Und es ging 3 Monate gut und danach ging gar nichts mehr.
Lachgas als Droge ist kein neues Phänomen. Es wurde zum Beispiel schon in den 90er Jahren auf Techno-Partys konsumiert. Aber seit einigen Jahren ist es wieder im Kommen. In der EU hat der Lachgaskonsum stark zugenommen, sagt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen. Hotspots sind die Niederlande und Frankreich. In den Niederlanden hatte sich Lachgas bei Schülerinnen und Schülern zur meistkonsumierten Droge entwickelt. Seit diesem Jahr ist es dort mit einigen Ausnahmen verboten. Paris verbietet den Konsum für Minderjährige jetzt in Teilen der Stadt, zumindest für eine Zeit lang.
Das Medikament hat eine euphorisierende Wirkung, enthemmt auch. Und das ist das, was wahrscheinlich diese Menschen, die das machen, gerne haben wollen für einen kurzen Moment, irgendeine euphorisierende Wirkung, einen Kick, Sekunden bis maximal 1 Minute.
Das ist Professor Rolf Russer, Leiter der Anästhesiologie an der Uniklinik Aachen. Dass Lachgas nur so kurz wirkt, macht wahrscheinlich auch seinen Reiz aus. Das Gas wird meist von der Kartusche in einen Luftballon gefüllt, damit ein paar Mal inhalieren und schon hat man ein paar Sekunden Rausch, aber auch nicht viel länger. Wenn man Lachgas allerdings oft und in hohen Dosen konsumiert, wird's gefährlich.
Dann können Sie damit rechnen, dass Sie tatsächlich Lähmungserscheinungen irgendwann entwickeln, lang andauernde Konzentrationsschwächen haben, unter Umständen bewusstlos werden, dann natürlich auch eine ganz klare psychische Abhängigkeit entwickeln.
Die Symptome lassen sich zwar in vielen Fällen gut behandeln, berichten niederländische Mediziner. Manche Patienten tragen aber auch bleibende Schäden davon. Wie viele Leute in Deutschland Lachgas als Droge zu sich nehmen, darüber ist nur wenig bekannt. Am besten wissen wir es noch aus Frankfurt, wo jedes Jahr 15- bis 18-Jährige repräsentativ nach ihrem Drogenkonsum befragt werden.
Dadurch sind wir auch in der Lage, auch neue Drogentrends relativ frühzeitig zu erkennen und vor allen Dingen eben auch zu quantifizieren.
Sagt Bernd Werse. Er leitet das Center for Drug Research an der Uni Frankfurt und befragt die Jugendlichen schon länger auch zum Thema Lachgas.
Das ist immer ein gewisser Anteil der Jugendlichen gewesen, die das mal ausprobiert hat. Meistens war es so um die 5% der Jugendlichen und die allermeisten belassen es dann eben auch beim Ausprobieren.
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Lachgaskonsumenten unter den Schülern zurückgegangen. Bis vor kurzem. Im neuesten Bericht der Uni Frankfurt gibt es einen auffälligen Anstieg. 13% der Jugendlichen haben Lachgas irgendwann schon mal probiert. Und auch die Zahl derjenigen, die Lachgas regelmäßig nehmen, ist deutlich gestiegen. Woher der aktuelle Anstieg kommt, weiß Bernd Werse nicht. Aber er hat eine Vermutung. Das gestiegene Angebot könnte dahinter stecken.
Vorher haben sich junge Leute, die Lachgas ausprobiert haben. Meistens solche Sahnespender-Kapseln, die es zum Beispiel in Drogeriemärkten zu kaufen gibt, genommen, um dort dann eben das Lachgas in Luftballons abzufüllen. Mittlerweile gibt es aber auch deutlich größere Gebinde, also irgendwie 2-Liter-Flaschen oder sowas. Und was wir auch mitbekommen haben, ist, dass es auch viel mehr Verkaufsstellen gibt, also dass es auch an Kiosken verkauft wird mittlerweile.
Auch im Netz gibt's das Zeug natürlich, weil es in Deutschland ja vollkommen legal ist.
Einfach zu bedienen und perfekt für private Partys,
schreibt einer der Online-Shops. Bei den meisten Leuten, die es mal ausprobieren, ist Lachgas wohl tatsächlich nur ein kurzer Partyspaß. Außer man übertreibt es.
Erlebe das volle Potenzial von Lachgas für unvergessliche Erlebnisse.
Dann wird's wahrscheinlich wirklich unvergesslich. Aber anders als in der Werbung versprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt's mitbekommen, gestern gab's die große Razzia gegen Mafia-Clans in Deutschland und auch in anderen Ländern. Es war eine Operation, die zeigt, wie die kalabrische Mafia 'Ndrangheta und ihre mutmaßlichen Unterstützer ein Netzwerk pflegen, das die ganze Welt eigentlich umspannt. Und es hat sich auch gezeigt, Deutschland ist ein kleines Paradies für die organisierte Kriminalität, denn Bargeld ist noch eine große Nummer in Deutschland und Kriminelle lieben Bargeld. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Warum ist das so?
Ja, in Deutschland gibt es kein Limit für Bargeldzahlungen. Und wenn wir überlegen, was so die höchsten Summen sind, die man auf einen Schlag ausgeben kann, Auto kaufen, ne, kannst du bar bezahlen. Mhm. Man kann aber auch Immobilien bar bezahlen. Das ist in Deutschland nicht beschränkt. Und das bietet natürlich gute Möglichkeiten für Kriminelle, ihr Geld zu waschen. Da ist der Bereich der Gastronomie natürlich auch irgendwie schön interessant. Da passiert auch noch super viel in bar, weil es geht. Viele Leute in der Politik wären da gerne strenger. Heute Morgen bei den Kollegen im Deutschlandfunk zum Beispiel, da hatten wir einen ziemlich genervt wirkenden NRW-Innenminister Herbert Reul.
Das Bargeld ist bei uns ein ganz schwieriges Thema in Deutschland, weil die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Politik, Bargeld lieben. Andere Länder arbeiten viel mehr mit Überweisungen oder mit Kartenzahlungen. Und bei uns ist Bargeld sowas ganz Heiliges. Und insofern, ja, es ist richtig, wir müssen da auch nachdenklicher werden und überlegen, wie können wir das reduzieren. Geldwäsche ist leichter, wenn es viel Bargeld auszugeben gibt.
Rückenwind dürfte da von der EU kommen. Die EU-Kommission will in Zukunft beschränken, wie viel Bargeld in Transaktionen benutzt werden darf. Also, dass man Sachen, die teurer als 10.000 Euro sind, nicht mehr bar zahlen darf.
Okay, also Reul sagt, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die sind Bargeld-Fans. Mhm. Aber in der Corona-Zeit hatte man auch irgendwie das Gefühl, jawohl, jetzt geht was. Jetzt kann man kontaktlos mit Karte oder mit Handy zahlen.
Ja, tatsächlich hat ein Drittel der Deutschen während der Corona-Krise gesagt, mir ist kontaktlos zahlen lieber, als irgendwie so angepatschte Münzen hin und her zu handeln. Aber das ist europaweit immer noch Schlusslicht, sagt eine Studie von der ING Bank. Der Europa-Durchschnitt ist, dass eigentlich 50% der Leute lieber mit Karte zahlen. Und bei kleineren Beträgen ist es noch deutlicher. Nur 20% der Deutschen kaufen Snacks oder Getränke lieber mit Karte. Die Mehrheit zahlt bar.
Mhm. Weil man auch das Gefühl hat, die Shops oder die Restaurants, und die mögen das nicht so gerne. Mhm. Da heißt es immer, ja, aber die Verwaltungsgebühr und was weiß ich, was da alles anfällt. In so einem kleinen Kiosk geht Kartenzahlung ja oft auch nicht.
Das merkt man, dass es sich so langsam ändert. Wir kennen das, dass man so einen kleinen Anschiss bekommt, wenn die Summen irgendwie zu klein sind. Was viele Händlerinnen und Händler halt oft nicht mitrechnen, sind die Folgekosten von Bargeld. Die sehen nur, oh, Kartenzahlung kostet so 1% Gebühren, das ist dann weg. Bargeld ist umsonst, denken sie, stimmt aber nicht. Du zahlst eigentlich höhere Bankgebühren erstmal. Du musst Bargeld jeden Tag zählen. Mhm. Du musst es irgendwo sicher aufbewahren, sicher zur Bank bringen, Wechselgeld organisieren, dann wieder abzählen. Das kostet ja auch Zeit. Und deshalb stellen viele um, wie zum Beispiel Wissem Ben Rahim. Der hat ein kleines Café in Berlin.
Normalerweise wir verschwenden so 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, Geld zu rechnen. 1 Cent, 2 Cent. Und dann alles zählen und dann im Tresor oder am Ende der Woche zusammen in Bank. Jetzt, dass wir drücken zum Beispiel 2 Knöpfe, das nicht mal 4 Sekunden.
Wissem findet Kartenzahlung viel praktischer und es lohnt sich auch. Man geht davon aus, dass von 100 Euro Bargeld ganze 2,75 Euro draufgehen für Personalkosten und Gebühren.
Also es werden in Zukunft vermutlich mehr Läden dazukommen, die Kartenzahlung akzeptieren und sogar bevorzugen. Technische Möglichkeiten sind ja auch da und besser geworden. Ne? Handy und dann hast du so einen Bluetooth-Kartenleser, da geht's ja. Ist das in Deutschland ja schon bereit alles?
Ja, es scheint ja, als würde trotz der Liebe zum Bargeld sich was tun an den Zahlen. Die Deutschen hängen nicht mehr so dran wie früher. Das heißt aber auch, dass die Banken gut vorbereitet sein müssen. Und da sagt der ARD-Finanzjournalist Sami Ibrahim, Stichwort Cyberkriminalität.
Dann wären die Banken gezwungen, ein System bereitzustellen, das diese Zahlungsabwicklung auch gewährleistet, selbst wenn es Hackerangriffe gibt, selbst wenn es einen Stromausfall gibt, selbst wenn es große IT-Probleme gibt. Das hatten wir in der Vergangenheit gerade bei den großen deutschen Banken, die, sagen wir mal, noch nicht so doll aufgestellt sind. Da standen die Leute vor den Geldautomaten, Zahlungsabwicklung bei Zahlen im Geschäft mit EC-Karte beispielsweise. Alles nicht möglich.
Mit sowas müssen sich Banken natürlich beschäftigen. Neue Technik, neue Herausforderungen an die Sicherheit.
Ja, wenn es nach der Politik und den Sicherheitsbehörden ginge, dann würden wir schon lange mehr digital zahlen. Aber viele in Deutschland hängen immer noch am Bargeld.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.